Wir sind der Münchner EHC. Der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlag weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, der Eishockey-Stammtisch lädt zu Episode Nummer 112. 112, ist es nicht eigentlich hier die Nummer von der Feuerwehr?
Ja, stimmt, aber ich glaube nicht, dass wir heute einen Notruf absetzen müssen.
Müssen wir nicht?
Nein.
Keine Panik? Willst du?
Nein, keine Panik, überhaupt nicht.
Keine Panik?
Nö.
Das ist gut.
Ich habe das Gefühl, ich bin heute der Entspannteste. Mal ausnahmsweise.
Na, das wird sich noch beweisen.
Ne? Schauen wir mal, ihr hört ja unsere Vorgespräche nicht, aber ich kann nur so sagen, das war jetzt auch deutlich länger, als wir eigentlich mal geplant hatten. Und haben wir uns gegenseitig dazu verdonnert, uns viel aufzusparen für diese Folge. Wahrscheinlich sagt jetzt keiner mehr gleich was für ein Podcast wunderbar ist. Nein, wir haben tatsächlich einige Themen. Man kann sagen, dass diese Eishockey-Saison Fahrt aufgenommen hat und man hechelt so ein bisschen hinterher, oder?
Ja, da sagst du was. Ich glaube, das war heute, also um die Hörer mal mitzunehmen ins Vorgespräch, ich glaube, das Erste, was ich heute gesagt habe, ist, dass mir das Spielepensum gerade mächtig auf die Eier geht.
Super, wir hecheln hinterher. Ich habe sofort wieder eine Szene vom Spiel gestern im Blick mit Chris D'Souza, der den Puck, aber es ist das... Später.
Ja, nicht nur wir hecheln.
Transparenz, ist es Montagabend, 20.49 Uhr. Vielleicht können wir gleich eins vorneweg sagen, bevor wir böse Nachrichten kriegen. Wieso war Montag in der Früh die neue Folge noch nicht da? Wir müssen uns auch ein bisschen flexibel halten. Wir können nicht immer Sonntagabend aufzeichnen. Es wird auch immer mal wieder der Fall sein, dass wir erst Montagabend aufzeichnen und dann erst am Dienstag in aller Herrgottsfrüh bei euch im Podcast.
Wir wollen ehrlich sein, wenn wir Spieltag haben, wollen wir auch am Sonntagabend für euch nichts aufzeichnen. Also auch wenn ihr das vielleicht hören wollten, würdet am Montag in der Früh, aber aus juristischen Gründen und so weiter.
Selbstschutz nennt man das.
Ja, Selbstschutz.
Selbstschutz, ja.
Ich glaube, gestern Abend wäre es nicht schlau gewesen. Und hey, was sollten wir auch heute anders tun, als einen Podcast aufnehmen, weil heute ist ja kein Spiel.
Es gibt diese Abende tatsächlich.
Ja, selten, aber es ist kein Spiel.
Also seht es uns nach. Vielleicht hätten wir noch transparenter umgehen können, dass es diesmal anders ist. Nein, wir haben keine festen Podcast-Tage, normalerweise Sonntag und Montag. Diesmal ist es halt einfach Montag. So. Nein, wir werden keinen Notruf heute absetzen, aber es hat sich einiges getan. Und bevor wir so ein bisschen aufs Sportliche gucken und was uns so alles aufgefallen ist und vielleicht auch so ein bisschen ja aufgestoßen ist, vielleicht möglicherweise, müssen wir ein Thema anschneiden, das seit Wochen schon ein bisschen durch die Medien gegeistert ist und jetzt ist es halt tatsächlich passiert. Dietrich Mateschütz ist verstorben im Alter von 78 Jahren an einer Krebserkrankung, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und wir werden jetzt hier nicht eine Folge des großen Nachrufs auf den Red Bull-Chef machen. Aber ich finde, man sollte es zumindest einmal ansprechen und eine gewisse Einordnung vornehmen. Vielleicht machen wir es ganz einfach mal chronologisch. Diese Meldung kam meines Wissens am Samstag im Laufe des Tages. Und der EHC Red Bull München hat am gestrigen Sonntag, am Nachmittag vor dem Spiel gegen Schwenningen, ein Statement abgegeben. Das wollen wir euch hier noch einmal darbieten. Wir sind tief betroffen über das Ableben von Dietrich Mateschütz. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen. Wir denken an einen Visionär und Menschen zurück, dem gegenüber wir große Dankbarkeit verspüren für all das, was er für uns als Club und den Sport, den wir so lieben, ermöglicht hat. Jetzt sehen wir uns mehr denn je in der Verantwortung, sein Lebenswerk und seine Vision zusammen mit Red Bull in seinem Sinne weiterzuführen. Wir werden einen leidenschaftlichen Unterstützer vermissen, sein Geist und seine Leidenschaft für Sport wird unseren Club aber für immer begleiten. Die Red Bulls. Dieses Statement erstmal dahingestellt, aber was ich gerne noch nachliefern würde, auf der Pressekonferenz nach dem Spiel hat Don Jackson noch ein Statement abgegeben und das würde ich gerne an dieser Stelle einmal einspielen.
At first, I'd just like to give a short comment on the passing of Mr. Mateschütz and what he's meant for our organization. Needless to say that you know, from the beginning, when Red Bull came to Munich, that You know, they were wondering if Red Bull Hockey would be just a stopping point for in Munich for some other bigger destination. And it was a big commitment that he made. And I was able to meet him about 10 times with different meetings through the last 10 years. And he was this genuine person that always cared about all of his employees. And you could tell these things by the way he handled all of his business through COVID, and how he made people feel, and what he's done for people that have hard times, and also how he supported us through all the good times. And the commitment he's made to Munich now for ice hockey for, you know, the next 50 years, as far as what I understand that building is. And from that point, you know, he was, for me personally, he always asked how I was. He was always concerned about, you know, is your contract okay? Yeah, it's fine, thank you. With you know, without him being an actual physical presence in Munich towards ice hockey, he left his imprint, and so we were grateful for that and sad for his loss.
So viel also Don Jackson, und da steckt ziemlich viel drin. Ich muss ehrlicherweise zugeben, ich habe mir auch die eine oder andere Frage natürlich gestellt, was das Ganze für Folgen auch für den Standort München haben sollte. Und jetzt müssen wir mal vielleicht auch eines vorneweg schicken. Das eine, über das wir jetzt reden, ist das rein Sportliche für den Standort München und das Eishockey, und das andere ist das Menschliche. Und vielleicht, und ehrlicherweise auch das Kontroverse. Aber lasst uns bitte erstmal auf den Standort München gucken. Und eine Frage, die ich mir natürlich gestellt habe, was hat das jetzt für Auswirkungen? Weil, ich sag mal so, vom Bauchgefühl war, ist Red Bull in München als Eishockey-Standort jetzt nicht das größte Red Bull-Projekt. Wenn man jetzt mal den SAP-Garten vielleicht erstmal ausklammert. Aber in der Wahrnehmung ist RB Leipzig, der FC Red Bull Salzburg, die beiden Formel-1-Teams von Red Bull Racing und AlphaTauri, die Teams aus New York, Brasilien und schieß mich tot, was da alles noch da dazu kommt, auch der alpine Skizirkus mit dem Hahnenkammrennen und so weiter. Das sind jetzt die Unternehmen oder die Ereignisse, die mehr im Fokus stehen. Wenn man aber jetzt mal reinhört, was Don Jackson ja auch gesagt hat, oder ist viel rauszuhören, was man vielleicht so noch nicht wusste. Was mir persönlich zum Beispiel auch neu war, es hat mindestens 10 Treffen gegeben zwischen Don Jackson als Eishockey-Headcoach, Standort München, auch mit Dietrich Mateschitz. War mir neu persönlich, muss ich sagen, sagt aber, dass dieser Standort München nicht unwichtig war für den Red Bull-Gründer. Was auch gefallen ist, es war ein großes Zugeständnis, als Red Bull nach München gekommen ist. Ja, und das muss man ganz deutlich sagen, ohne Red Bull würde es den Profi-Eishockey-Standort München nicht mehr geben. Und auch etwas, was mich persönlich jetzt als Eishockey-Fan an der Isar beruhigt, ist, dass es auf ein 50 Jahre angelegtes Projekt ist, auch mit der neuen Halle. Das heißt, der Eishockey-Standort München ist in meinem Verständnis gesichert. Und das ist erstmal die gute Nachricht. So würde ich das mal zusammenfassen. Wie sind eure Eindrücke und eure Gedanken?
Ich würde das einfach genauso unterschreiben. Also ich glaube, recht viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Wir gehen im Moment alle davon aus, dass das weiter so läuft, dass der Standort gesichert ist. Und ich glaube ehrlicherweise nicht, dass sich viel verändern wird. Deswegen, also würde sagen, das kann man so rein als Standort und aus sportlicher Sicht kannst du es genauso stehen lassen.
Widerspreche ich jetzt nicht. Also natürlich ist es klar, oder mal reinzuhören, dass als Big Boss, sage ich jetzt einfach mal, in so einem Konzern, dass die direkten Mitarbeiter oder die Leute, die da vielleicht noch ein bisschen den Anschluss gehabt haben, da vielleicht auch noch näher dran sind und da natürlich für mich war es immer so, okay, es ist jetzt eine Investorgeschichte bei uns, die ich jetzt nicht auf die Person Mateschitz runtergebrochen habe bei uns, sondern eben das Werbeprojekt bei Red Bull oder von Red Bull. Und Von dem her, er ist ja auch nie so aufgetreten wie jetzt, ich sage jetzt mal, Investoren an anderen Standorten, wenn man sich jetzt an Thomas Szabo in Nürnberg zurückerinnert oder so Geschichten. Also wo man auch als als Fan oder direkt Zuschauer, Beteiligter oder Interessierter eine gewisse Bindung hat aufbauen können. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass es große Auswirkungen haben sollte sportlich in der näheren Zukunft. Also erstmal wird ja so ein großer Konzern erstmal weitergeführt, bis so eine Nachfolgeregelung wirklich mal komplett klar ist. Das scheint noch ein bisschen wild zu werden, aber wie gesagt, die Invests sind da und selbst wenn die Familie des Anteilseigners oder die mit den 51% sagt, wir wollen das ein bisschen anders machen, umsatztechnisch und gewinntechnisch hat Herr Matisch jetzt vieles richtig gemacht. Also geldtechnisch, finde ich.
Ja.
Also, wenn man den Fokus hat, dass man irgendwas damit anfängt und macht, dann ist was dabei rausgekommen. Ja. Muss man jetzt nicht unbedingt gleich ändern, wenn man weiter auf der Schiene fahren will.
In diesem Zusammenhang gibt es auch empfehlenswert in der aktuellen Ausgabe der Eishockey News einen kleinen Text zu Dietrich Mateschitz und da wird erklärt, wie er zum Eishockey gekommen ist und wann da schon die ersten Steps im Eishockey von seiner Seite gemacht wurden. Und das war bereits im Jahr 1987, damals beim Salzburger EC. Lässt sich da nochmal schön nachlesen, wie das damals gewesen ist. Und Mateschitz selbst hat mal bestätigt, viele Jahre später nach diesem ersten Engagement hat er seine Loyalität zu, und das ist in Anführungszeichen gesagt, seiner ersten Sportart bekräftigt mit den Worten, dem Eishockey gehört mein Herzblut. So, also das ist wirklich schon sehr, sehr lange her. Also vor 35 Jahren ist das gewesen. Und genau zu diesem Thema muss man erstmal, also besser, ich würde jetzt mal sagen, es macht keinen Sinn, irgendwie in Panik zu verfallen. Am Status quo wird sich das erst nicht ändern. Und nach den Worten von Don Jackson würde ich das genauso sehen. Das andere Thema, und da stecke ich persönlich jetzt zu wenig in der Tiefe drin, dass Dietrich Mateschitz eine Person gewesen ist, die durchaus diskutabel, streitbar gewesen ist. Auch das Verhalten von Red Bull in vielerlei Hinsicht, das ist unbestritten und das werde ich hier auch nicht wegdiskutieren. Mir ist immer nur persönlich wichtig, sachlich zu diskutieren und aufzuarbeiten und zu hinterfragen. Das ist richtig und wichtig. Wobei, wo es mir persönlich die Galle hochtreibt, und das sage ich jetzt auch einfach mal ganz, ganz deutlich, wenn über das Ableben eines Menschen, wie man auch immer zu ihm gestanden hat, wo man ihn verteufelt hat oder was er Unrechtes getan hat, wenn ich lese, dass sich Leute über den Tod eines Menschen öffentlich freuen, feixen, Häme ausschütten, spotten. Das ist dermaßen menschlich verwerflich und abscheulich und abgrundtief mies. Und das möchte ich auch mal ganz, ganz deutlich sagen. Davon habe ich ehrlicherweise zu viel gelesen in den letzten Tagen und da schwillt mir der Kragen. Nichts anderes. Das möchte ich ja auch mal an dieser Stelle ganz deutlich sagen.
Uiuiuiui. Ich merke es gerade, du sprichst das Thema an und ich kriege schon wieder einen Grant, echt. Ich meine, ganz ehrlich, du hast es jetzt sehr freundlich und sachlich formuliert, aber sind wir mal ehrlich, welch geistig Kind musst du denn sein, um dich in irgendeinem sozialen Medium rumzutreiben und dann unter so einer Nachricht einen Totlach-Smiley zu machen und irgendeinen Scheißdreck zu schreiben? Sorry. Also recht viel tiefer kannst du als Mensch gar nicht fallen. Also, ach. Und da gibt es ja auch keine Entschuldigung für. Und das hat auch nichts mit Sport zu tun oder keine Ahnung. Also es ist einfach nur dummes Verhalten. Mehr gibt's ja, also mehr kann ich dazu nicht sagen. Sorry, ich kriege echte Krawatte.
Ja, ich habe es, wie gesagt, versucht, diplomatisch auszudrücken. Mir wären noch ein paar andere Sachen gerade auf der Zunge gelegen.
Ja, ich kann nicht immer diplomatisch sein. Deswegen haben wir dich ja. Für die diplomatischen Sachen haben wir ja dich hier.
Nein, wie gesagt, es gibt viele diskutable Themen rund um Red Bull, um das Marketing, um das Verhalten, auch um Dietrich Mateschitz, sei es Arbeitsrecht, schieß mich tot. gibt genügend, was man da nachlesen kann, nachschauen kann, nachhören kann. Ist bei uns, finde ich, jetzt in dieser Runde wahrscheinlich nicht der richtige Ort. Da stecken wir jetzt auch zu wenig drin. Unser Fokus liegt auf das Münchner Eishockey. Dabei soll es bleiben. Und das werden wir jetzt auch tun. Das Einzige, was man aus rein Münchner Eishockey-Herzgeschichte sagen kann, danke, dass es diesen Standort München noch gibt, dass wir hier hochklassiges Eishockey weiterhin oder seit Jahren sehen dürfen. Und ich glaube, dass da betreiben wir nicht nie, war der Standort München sicherer als heute.
Na, absolut. Also das ist mal auch Stand heute sicher Fakt.
Gut, wenden wir uns den schöneren Themen zu. Schauen wir aufs Eis.
Oh Gott, ja. Schon.
Ach komm, Sebi, wir hatten so viel Spaß zusammen die Woche.
Ja, ist richtig.
Mit dem Eis, also allein mit der Eisqualität hatten wir schon so viel Spaß diese Woche, dass es...
Es hat doch gegen Nürnberg schon angefangen. Wir haben es ja, Sebi, wir haben letzte Woche ja schon so ein bisschen über braune Stellen auf dem Eis gesprochen, aber blicken wir mal ganz kurz zurück. Wir werden jetzt nicht jedes Spiel drei Spiele, das ist auch so eine Geschichte, wir könnten jetzt drei Spiele sezieren, sind wir beim Thema Spielplan gerade. Aber lass uns mal ein Overview machen. Den Auftakt hat das 4-3 gegen Berlin gemacht unter der Woche. Ich möchte mich übrigens an bedanken, die Gastfreundschaft Block N, letzte Reihe oben, war sehr schön. Vielen Dank.
Es war, also willst du jetzt ein Statement zu dem Berlin-Spiel haben?
Ich überlasse euch gern, ihr redet doch so gern.
Ja, das Spiel war ja im Prinzip okay, am Ende war es unnötig spannend. Niederberger ist ein starker Torwart, hat in dem Spiel gezeigt, bis auf den einen Slapstick-Gegentreffer, aber sowas passiert halt einmal. Hat mehr Nerven gekostet als nötig. Und wenn ich schaue, wie Berlin dann beim nächsten Spiel gespielt hat, haben wir, also finde ich, hat sich da schon abgezeichnet, dass wir im Moment, glaube ich, so einen kleinen, zumindest körperlichen Durchhänger in der Mannschaft haben. Weil so wie Berlin im Moment spielt, hättest du sie sonst deutlich hergeschlagen.
Also man kann ja nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel war. Es war extrem unterhaltsam.
Ja, absolut, aber unnötig spannend am Ende und der Sebi und ich waren am Radio völlig fertig nach Spielschluss.
Das hat man euch nach dem Spiel am Bierauto auch so ein bisschen angesehen.
Ja, wir waren voll kaputt.
Ja. Das ist harte Arbeit, die wir da verrichten, weißt du? Mhm.
Ja, weiß ich, deswegen bin ich ja immer wieder begeistert, dass ihr dieses Mikrofon hier am Stammtisch auch noch betätigt.
Nee, im Ernst, also es war... Der Auftakt in eine emotionale Eishockeywoche, würde ich sagen.
Dafür, dass es so emotional war, guckt der Sebi gerade relativ aufgeräumt.
Oh, ich war ja nicht dabei im.
Wie heißt der Ort?
Ihr kann es nicht mal aussprechen, wer ist es? Wo warst du nicht, lieber Sebi?
In Niederbayern. Ich war in Niederbayern.
Ja, ich war in Niederbayern.
Ja. Das ist eigentlich eine positive Geschichte, ne? Also
durfte ich rein. Ja, das. Also tatsächlich habe ich das auch hart gefeiert, als ich tatsächlich die Akkreditierung in der Hand hatte und sogar mein Name drauf stand. Also ich hatte ja gedacht, der Robin hat vielleicht dann irgendwie einen Fake-Namen angegeben und ich krieg die in die Hand gedrückt und irgendjemand sagt, viel Spaß.
Geil, inkognito.
Aber nein, mit Name und allem. Also ich darf noch rein. Ich darf nur bei Facebook nichts schreiben, rein darf.
Du darfst auch nichts lesen.
Stimmt, ich darf auch bei Facebook nichts lesen. Also ich konnte das Spiel nicht gut vorbereiten, weil ich keinen Zugriff auf den Social-Media-Account des Gastgebers hatte. Ja. Ansonsten muss ich sagen, ich meine, wir wollen ja, du hast gerade gesagt, wir kommen zu den schönen Dingen.
Ja. Also wir werden da bestimmt so die eine oder andere Ecke und Kante werden wir mit Sicherheit haben, aber ich sag mal so, im Vergleich zum Thema davor ist es jetzt
schön. Ja, natürlich. Ja, es gibt da auch schöne Sachen in Straubing. Ich war noch keine 10 Minuten dort und hatte schon ein Freibier in der Hand.
Läuft bei dir.
Von einem Straubinger, dem der Sebi und ich und noch ein paar Leute mal ein Buch zu Weihnachten. Also, schöne Grüße an den Gunther. Ich glaube, der hört sogar unser Podcast.
Grüße.
Der hat mich begrüßt mit Hey Lieblingsdose. Aber der darf das. Und auch so habe ich echt noch 2, 3, 4 echt total nette, sympathische, freundliche Leute aus Niederbayern getroffen. Man kennt halt über die Dauer an jedem Standort irgendwelche Leute. Bis auf Augsburg, muss ich immer noch sagen. Da kenne ich immer noch niemanden.
Echt?
Ja, ist echt so. Ist aber nicht geplant, sondern es hat sich halt nicht ergeben. Denn Straubing hat sich halt ergeben. Ja. Das war nett.
Ja. Nett. Patrick Hage hatte auch viel Spaß.
Ja. Tobi Eder hatte auch viel Spaß.
Tobi Eder.
Andi Eder. Tobi Eder hat auch viel Spaß im Moment, aber er hat so viel Spaß, dass ich immer mit einem halben Auge tatsächlich darüber schaue und denke, das Bruderpaar könnte man schon vereinen. Und nicht, dass jetzt hier Gerüchte in die Welt kommen, das ist wirklich nur Wunschgedanke. Andi Eder hatte auch viel Spaß, Ryan McKiernan hatte viel Spaß und auch unser Gästeblock hatte viel Spaß, wenn man drauf besteht, also wenn man Spaß daran hat, mit Feuerzeugen und Bierbechern beworfen zu werden, dann hatte der Gästeblock viel Spaß. Ich habe mir dann auch noch sagen lassen, in einer Pause oder was nach dem Spiel von einem heimischen Fan, das gehört halt dazu, ist Derby-Stimmung. Ja.
Also dass, irgendwie verstehe ich das falsch. Wirft,
wo, also das Feuerzeug hat abbekommen, eine Mutter mit ihrem 13-jährigen Sohn, wenn das zum Derby dazugehört, ja gut. Muss ja jeder für sich entscheiden, wie er das einordnet. Ich finde es ehrlicherweise ziemlich zum Kotzen.
Übrigens genauso wie das, was man aus Berlin gehört hat. Vielleicht können wir das einmal kurz mit einwerfen, weil das hat das, was wir dann nach dem Spiel Straubing gegen München mitbekommen haben, was sich am Rande des Spiels Berlin gegen Iserlohn getan haben soll, was medial, soweit wir das sehen konnten, noch nicht extremst groß aufgeschlagen ist außerhalb der Eishockey-Twitter-Bubble, also Social Media so ein bisschen, aber dass es da zur Ausschreitung gekommen ist, wohl auch zu einem Hinterhalt von Berliner, nennen wir es mal, Anhang, oder wie wollen wir das sagen? Ich weiß es nicht in diesem Zusammenhang.
Ich glaube tatsächlich nicht, dass es Eishockey-Fans aus Berlin waren. Wahrscheinlich waren es irgendwelche anderen Berliner. Ich will jetzt auch keine Sportarten in Schubladen stecken, aber normale Eishockey-Fans haben aus meiner Sicht keine Sturmhauben und Handschuhe mit dabei in der Eishalle. Ja, was soll man noch dazu sagen? Und selbst da kannst du in manchem Forum lesen, ja, Mai, Berlin ist halt so und das passiert halt, muss man halt zurückschubsen. Ja, geht's euch gut oder was?
Weiß nicht.
Weißt du, mir sind dieses Gesinge ist mir scheißegal. Das gehört dazu. Das muss auch nicht immer vornehm bleiben, da kann man sich auch mal anpöbeln. Egal. Aber dann muss da Ruhe sein und ich, also, diese Sachenschmeißerei, diese, die noch dazu ja oberfeig ist. Also ich meine, du schmeißt aus dem Getümmel irgendwelche Gegenstände und kommst dir da noch cool vor. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und das ist, möchte ich auch betonen, nicht nur ein Straubinger Problem.
Nein, das ist mir persönlich in Augsburg auch schon mal passiert, ein gezielter Bierbecherwurf in meine Richtung. Also
ich glaube, das kann dir am Ende überall passieren, wenn die richtigen Idioten da sind. Aber ich sage es ganz ehrlich, wenn ich bei uns in der Kurve einen Idioten erwische bei sowas, dann schmeiße ich ihn höchstpersönlich raus. Und was du aber zum Beispiel nur in Straubing sehen kannst, meines Erachtens, zumindest kenne ich es auch keiner anderen Eishalle, ist so eine Bande von 8- bis 12-Jährigen, die sich neben Gästeblock aufbaut und den Stinkefinger zeigt, 1,5 Stunden lang und von den eigenen Eltern noch supportet wird dabei.
Okay.
Das gibt's nur an einem Standort, sorry. Das habe ich so noch nirgendwo gesehen.
Aber vielleicht ist es ja irgendwie kulturell so, dass das eigentlich dann...
Vielleicht heißt es dort auch was anderes.
Ja, du, das weißt ja, es ist Straubing, wie du erzählt hast, das ist wie in den Highlands im Outback, da wird das Verwandtschaftsverhältnis über den Kleidungsstil identifiziert.
Ja, es war schön. Also, der Robin und ich hatten auf der Pressetribüne auch viel Spaß. Der Herr vor uns wollte ständig mit uns sprechen, hat aber dann nur über uns gesprochen und zwar sehr laut. Ich glaube, er hat gemeint, dass wir, wenn wir Kopfhörer aufhaben, sein dummes Gequatsche tatsächlich wahrnehmen. Und B, glaube ich, hat er gemeint, er kann so laut reden, dass unsere Hörer mitkriegen, was er quatscht. Beides ist ihm nicht so gut gelungen.
Sprich aber, für euer Equipment.
Ja. Wild gestikulierend saß er davor und alle 2 Sekunden hat er sich gefühlt umgedreht und
ganz ehrlich, dafür wäre mir das Ticket zu teuer, da würde ich ja lieber wirklich alle 60 Minuten auf dem Eis mitbekommen.
Ja, der Robin hat ihn auch kurz gefragt, ob er ein Autogramm will, da hat er nicht drauf geantwortet. Wir wollten ja nur freundlich sein.
Ja.
Für mich gab es zwei wunderbare Szenen des Abends. Ich sag mal, die Rückkehr von Andi Eder, aber nach Niederbayern war es vielleicht nicht ganz so nett. Ich sag mal, die beste Antwort hat er gegeben. Selten so einen schönen Alleingang mit Schuss ins Kreuzeck gesehen. Und ich muss ganz ehrlicherweise sagen, ich bin persönlich kein großer Freund von Jubel, provokantem Jubel. Ich finde, Andi Eder hat es auf eine ziemlich entspannte Art und Weise gemacht. Er hat Leistung sprechen lassen und dass man sich dann freuen darf. Aber wenn man die Arme ausbreitet, das Gesicht gar nicht großartig verzieht, sondern einfach nur den Moment genießt, ist das für mich nicht provozierend. Ich finde, das ist ein super Mittelweg, den Andi Eder gewählt hat.
Also A, Coast to Coast, Megator, schießt du nicht alle drei Spiele? Und ganz ehrlich, wenn ich dann schon wieder lese, ja, dann darf er gar nicht jubeln. Das ist die größte Heuchelei des deutschen oder des internationalen Profifußballs mittlerweile. Da darf man nicht jubeln, wenn man ein Tor gegen den Ex-Verein schießt. Ja, wenn der Totti gegen Roma ein Tor geschossen hat, dann darf er nicht jubeln, weil er 20 Jahre für den Verein gespielt hat. Andi Eder war da 2 Jahre. Der hat sich das da nicht neintätowiert.
Ich glaube, der hat sich auch nie was zu Schulden kommen
lassen. Nochmal den Verein wechselt und schießt der Tor gegen Bayern, wird er wahrscheinlich auch nicht jubeln. Aber das ist was anderes. Aber der durchschnittliche Profi, der 2-3 Jahre bei irgendeinem Verein ist, Entschuldigung, was erwarten denn die Leute?
Ich meine, hätte er provokativ gejubelt, quasi so richtig so diesen kommt her gemacht, dann hätte ich es mir vielleicht noch, hätte ich noch irgendwie verstanden. Aber ich finde, das war für das, was sich Andi Eder hat teilweise anhören müssen.
Danach vor allem, also eine Stunde lang und auch nach dem Spiel noch. Und also, auch da.
Da habe ich in Köln schon schönere Torjubel gesehen. Also.
Du meinst Palet damals? Eben, Palet ist damals in Köln zumindest an die Bande gesprungen, genau vor die Kölner Ultras und hat denen zugewunken.
Und wollte abklatschen.
Das ist provokativ.
Nein, also ich finde, da hat Andi Eder den Gentleman gemacht in der Hinsicht.
Ja.
Und was natürlich aus Münchner Sicht so diskutabel das Spiel insgesamt mit von der Leistung her vielleicht auch gewesen ist. Es war unterhaltsam, was aber natürlich schon irgendwie auch aus Münchner Sicht wieder sehr, sehr angenehm ist, wenn du in Straubing 3-mal zurückliegst und gewinnst trotzdem. Und
im Penaltyschießen.
Dann gewinnst du das Ding im Penaltyschießen. Und jetzt werde ich langsam zu einem kleinen Fanboy, weil Maxi Schuber, mal abgesehen davon, dass der diesen Penalty wunderschön reingemacht hat, aber mit seinen 20 Jahren und dann hast du ihn im Interview und du denkst dir, ja, das ist halt ein kleiner Spitzbube, der aber einfach noch selber sehr defensiv unterwegs ist, der eigentlich nur Eishockey spielen möchte. Ich fand's mega sympathisch.
Mega Typ, schade, dass wir ihn nicht mehr so lang sehen.
Ja, davon müssen wir ausgehen.
Ich wünsche es ihm immer mehr.
Ja, das sind wieder so diese zwei Herzen an der Brust. Ne? Man würde so einen gerne ewig lang im eigenen Trikot spielen sehen. Aber für ihn persönlich und dann ehrlicherweise auch fürs deutsche Eishockey wäre es natürlich schon fein, wenn der zeitnah die größeren Brötchen backen würde. Die größeren Brötchen. Siehst du, ich bin schon total gaga.
Man kann es nur immer wieder sagen, wo der auf einmal herkommt. Letztes Jahr ist der überhaupt nicht aufgefallen. War ja nicht mal nominiert zum Rookie des Jahres. Und also das muss ja letztes Jahr schon so eine Grottensaison sein. Und dann taucht der einfach auf in diesem Jahr. Und das war jetzt vielleicht, also für alle, die jetzt die Ironie da drin nicht rausgehört haben, liebe DEL, ich möchte dieses Jahr wirklich bitte, 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 wenn es um die Rookies der Saison geht, ernsthafte Namen da lesen und nicht Spieler, die ein oder zwei Spiele in der Saison gemacht haben und mal wegen einem Zeitungsartikel, einem Aufreger oder irgendwas in eine Auswahl zum Rookie des Jahres kommen. Und wenn man sich umschaut, sind dieses Jahr in der Liga wieder einige Namen dabei. Und
es wäre geil, wenn Fachleute das wählen und nicht Fans.
Ja.
Also du meinst jetzt zum Beispiel die deutsche Podcast-Szene, oder?
Nein, einfach mal Fachleute. Mir wäre es ja schon mal recht, wenn Fachleute die Kandidaten aufstellen würden.
Ja, die Trainer würden, wäre doch eine gute Idee. Ja, Trainer, Manager und Kapitäne oder irgendwie.
Jedes Mal, wenn das Thema auf Maxi Super kommt, nervt mich das vom letzten Jahr einfach immer noch sehr hart.
Ja, aber ansonsten, also um das nochmal abzurunden, dieses Thema, ich meine, es war jetzt das, der 18. Sieg im 21. Spiel gegen Straubing. Eigentlich sind die Fronten doch da geklärt.
Eine kleine Sache noch, was ich bemerkenswert fand tatsächlich, dass wohl Danny aus den Birken Maxi Schuber so für Maxi Schuber ein gutes Wort eingelegt hat. Weil er anscheinend im Training beim Penaltyschießen durchaus aufgefallen ist.
Also erstmal wundert es mich, dass sie wirklich jetzt schon mal anfangen, Penalties zu trainieren anscheinend. So nach 4, 5 Jahren kann man mal anfangen damit.
Ja, ich sage ja mal so, vor einem Spiel in Straubing oder gegen Straubing kann man Penaltys durchaus mal trainieren, weil da wissen wir ja alle, es kann da auch mal ein bisschen länger dauern.
Ja, gern mal an einem 21. November.
Wie viele Stück waren es?
42.
Und irgendjemand hat uns das sogar geschrieben. Also 1, 2, 3
ja.
Leute.
Kommen wir quasi jetzt direkt zur Auflösung unseres Gewinnspiels von letzter Woche.
Ja.
Aus Folge 111, aus der Schnapszahlfolge. Ach komm, schmeiß mal's rein, oder? Ich habe jetzt nicht nachgezählt, wie viele Einsendungen wir bekommen haben. Es waren viele. Zu gewinnen gab es einmal 2 VIP-Tickets für das Spiel München gegen Straubingen am 4.11., Freitagabend. Und ja, die Antwort haben wir gerade gegeben. Wir wollten von euch wissen, das Rekord-Penalty-Schießen gegen Straubing. Wann war das und wie viele Penalties hat es gegeben? Die richtige Antwort, 21. November 2020. Es waren 42 Penalties, damals Weltrekord. Ihr habt schon gesagt, wir haben sehr viele Einsendungen bekommen. Ein paar haben sich tatsächlich im Monat geirrt.
Naja, man muss es sagen, liebe Martina, eigentlich wärst du es gewesen. Eigentlich, Martina, wärst du es gewesen, die Martina aus München. Aber nachdem wir dich gezogen haben und nochmal kontrolliert haben, du hast dich leider im Monat geirrt. 21.11., nicht 21.10. Und deswegen mussten wir nochmal ziehen.
Ja.
Dann hat es den Michael getroffen.
Ja, das ist...
Und auch da haben wir dann zweimal hingeschaut.
Ja, wir mussten wirklich zweimal hingucken.
Ja.
Da ziehst du und ziehst Michael Wolf.
Ja.
Und denkst dann dir, wieso? Der hat doch eh Access All Areas.
Ja, also ich glaube, der kommt schon irgendwie sonst in den VIP-Bereich.
Ja.
Durchaus.
Aber ich glaube, es ist ein anderer.
Es ist ein anderer. Er wird von uns textlich noch benachrichtigt für auch das weitere Prozedere. Also lieber Michi Wolf, es ist nicht die EHC-Legende. Es ist nicht die ehemalige Nummer 13. Nein. Es ist tatsächlich ein EHC-Fan, der die VIP-Tickets gewonnen hat. Lieber Michael, wir werden mit dir in Kontakt treten. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß dann beim Spiel München gegen Straubing in der Bulls Lounge mit allem drum und dran. Wir können ja schon mal sagen, demnächst gibt es nochmal Tickets zu gewinnen. Demnächst.
Demnächst.
Zusammen so mit Magenta Sport.
Also immer fleißig zuhören, damit das nicht verpasst.
Genau, weil ich sage jetzt nicht, in welcher Folge es soweit sein wird. Aber es dauert nicht so lange. Nicht so ewig lange. So, herzlichen Glückwunsch erstmal. So. Ja, Gilbert, unter uns Klosterschwestern, wir beide sind große Freunde vom Lawnmower 4.0 von Manscaped, dem besten wasserdichten Intimrasierer aller Zeiten, oder?
Auf jeden Fall.
Aber was man natürlich sagen muss, das ist Trockenrasur. Wenn ich dir jetzt sage, dass es etwas Neues für die intime Nassrasur gibt.
Dann möchte ich jetzt schon mal mehr wissen, weil wir kennen nur die Trockenrasur.
Ganz genau, nämlich ganz neu im Sortiment von Manscaped ist das Ultra Smooth Package. Das beinhaltet ein sanftes Peeling für den Intimbereich, den Crop Exfoliator. Damit bereitet man quasi die Haut so ein bisschen drauf vor auf die Rasur. Dann gibt's das Crop Gel, ein transparentes Rasiergel. Ne? Das ist dann die Vorbereitung auf das Prozedere. Und ganz neu mit dabei ist The Crop Shaver. Das ist der Nassrasierer für den Intimbereich. Der wurde speziell eben für die Leistengegend entwickelt. Er verfügt über 3 Präzisionsklingen mit extra breitem Gleitstreifen und einem schwenkbaren Kopf. Das heißt, du kommst wirklich an alle Stellen richtig gut hin. Also das ist mal wieder High Class von Manscaped.
Hört sich auf jeden Fall gut an, aber jetzt hast du 3 Sachen aufgezählt, aber so wie ich unsere Freunde kenne bei Manscaped, kann das nicht alles gewesen sein.
Natürlich nicht. Ne? Also ihr bekommt noch 6 Ersatzklingen dazu, kostenfrei mitgeliefert und ein passendes Aufbewahrungsetui für den Rasierer. Dementsprechend hast du vollkommen recht, so ein Package muss abgerundet werden.
Das haben sie mal wieder geschafft. Da müssen wir gleich mal schauen, was das im Onlineshop kostet, aber ich bin mir sicher, dass unser Code da auch gelten wird, oder?
Natürlich gilt der Packmas 21, ist der Code im Manscaped Shop. Damit spart ihr 20%, bekommt auch noch versandkostenfreien Einkauf. Und was mir an der Stelle noch wichtig ist zu sagen, alle Produkte sind vegan, also komplett pflanzlich. Es gab keine Tierversuche dabei und alle Produkte sind auch sulfatfrei.
Da sind wir ganz besonders stolz drauf, so einen Partner zu haben, der sich ja nicht nur um das Thema Hodenkrebs ja auch kümmert, sondern eben auch da up-to-date ist, was die Lage, sage ich mal, auf dem Planeten angeht.
Genau so ist es. Also Packmas 21, klickt euch rein, spart und gönnt euch dieses Performance-Upgrade von Manscaped.
Können wir jetzt aufhören, über Straubing zu sprechen?
Ja, dann reden wir über Schwenningen.
Ja, ist viel besser. Ja, sagen wir mal so. Ist jetzt das aufs Eis gekommen, was sich jetzt schon ein paar Spiele angedeutet hat, weil es war in den letzten Spielen ja immer mal so ein bisschen wackelig. Und nein, ich will jetzt nicht diese Saison schlecht reden. Ich glaube, dass manche aus der Mannschaft gerade auf den Zahnfleisch daher kommen. Und das hast du halt jetzt gestern mal um die Ohren bekommen. Und dann sind ein paar Sachen halt nicht so hundertprozentig glücklich gelaufen. Und dann verlierst du halt so ein Spiel mal.
Die Frage ist halt immer, was am Ende steht. Also ein stark dezimiertes Schwenningen. Was hatten die 7 Pleiten in Folge?
Ja, mit 4 Verteidigern angereist. Mhm.
7?
Ich möchte... Wenn wir jetzt hier, wie sagt der Sebi immer so schön, wenn wir jetzt beim Schweinsblasenleder-Treter-Podcast wären, bei einem bestimmten aus Westfalen würde man die Mentalitätsfrage stellen.
Bitte. Also natürlich wirft so ein Spiel Fragen auf, aber die liegen woanders, finde ich. Also tatsächlich habe ich es euch ja gesagt, ich habe es auch heute geschrieben, ich habe ein paar Fragen zu dem Spiel.
Wollen wir die diskutieren?
Ja, aber unbedingt. Also Frage Nummer 1, die ich mir tatsächlich stelle, wir hatten jetzt zum zweiten Mal Situation, dass entweder Danny oder Niederberger am Tor stehen und einer von den beiden jüngeren Goalies, also Alain Wehner und Kollatz, einer von den beiden der Backup war. Und tatsächlich frage ich mich, was denn passieren muss, dass einer von denen mal ein Spiel machen darf. Und jetzt hat man ja der App entnehmen können, dass Niederberger verletzt ist. Also nicht komplett pausiert hat, sondern wirklich verletzt ist. Und da kann man doch mal so einen Jungen, also ich will den Schwenningern ja nicht zu nahe treten, aber vor dem Spiel hätte ich gesagt, wenn sie ihn nicht gegen Schwenningen mal bringst, wann denn dann? Und nein, es ist kein Danny aus dem Birkenbashing, sondern das ist eher die Frage, welche Perspektive hat der junge Goalie oder die jungen Goalies?
Ich meine, letztendlich geht es auch darum, einfach junge Talente auch mal aufzubauen oder auch mal die Chance zu geben, sich zu zeigen. Korrigiert mich gerne, ich bin jetzt nicht, weiß es nicht auswendig, aber ich glaube, Daniel Alavena hat bisher 1 oder 2 DEL-Spiele gemacht.
Kannst dir auch nicht sagen.
Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher.
Und wenn, ist es halt schon ein bisschen her und dann wird es vielleicht Zeit, dem auch einfach da nochmal Eis zu geben. Vor allem, weil ich ständig aus Garmisch höre, wie gut er ist.
Schauen wir doch mal schnell nach.
Nein.
Wer ist schneller?
Sibi hat doch normal immer die Statistikseite auf.
Ja, nein.
Ja, nein.
Also was ich sicher sagen kann, dass Christopher Kolas noch kein DEL-Spiel gemacht hat. Ist ja normalerweise an die Star Bulls Rosenheim ausgeliehen.
Ja, aber der hat es zum Beispiel beim Salut auch ganz gut gemacht.
1.
Alavena hat 1 gemacht, ne?
1.
Und dass Danny dann bei dem Shorthander aufs kurze Eck noch dazu nicht gut aussieht, ja, ich glaube, auch das kann man nicht wegdiskutieren. Es gibt ja 2 Fraktionen. Die einen sagen, oh, Danny, ganz furchtbar. Die anderen sagen, sag bloß nichts gegen Danny, weil das ist nur Danny-Bashing. Man kann es aber auch einfach mal sachlich sehen und beim zweiten sieht er meines Erachtens nicht gut aus. Punkt.
Darf man ja auch mal sagen.
Ja, es ist weder Bashing noch sonst was. Man muss es aber auch nicht schönreden. Und da sieht er nicht gut aus.
Ja, allgemein halte ich es da jetzt mal mit einem alten Film aus der Disney-Riege. Wer ihn kennt, Bambi, da ist so ein kleiner Hase dabei. Und da behalte ich es jetzt. Also, wenn man nichts Nettes zu sagen hat,
Okay.
Ansonsten kann man auf diverse Statistikseiten verweisen. Ja. Wenn man es dann lieber den Zahlen mehr vertraut als dem persönlichen Eindruck, den man so gewinnt, wenn man Spiele anschaut, vielleicht widerlegen die einen ja selbst.
Ja. Und weißt du, also das ist ja nur eine Frage aus diesem Spiel, finde ich. Haben wir jetzt schon mal gesagt, dass wir noch einen Verteidiger brauchen? Haben wir das schon mal gesagt?
Des Öfteren.
Ja, weil der eine oder andere auch da, unter anderem Sebi, sein Liebling, der Daubi, mittlerweile finde ich so vom Zuschauen auch auf dem Zahnfleisch, der ja kommt, weil Abelshauser verletzt, weil Seidenberg weiß kein Mensch.
Ich wäre ja dafür, wir holen noch ein paar Junge für den Sturm rein, die eh schon mitgespielt haben und lassen den Justin Verteidiger spielen.
Wegen mir auch das,
weil ehrlich. Der ist schnell, der hat einen guten Aufbau. Also eigentlich würde doch Justin Schütz auch alles mitbringen, mittlerweile auch den Körper, was einen ordentlichen guten Verteidiger ausmacht. Und er kann schnell hinten rausgaten. Also eigentlich bringt doch Justin Schütz alles mit, wenn es immer heißt, der und der Stürmer wird jetzt zum Verteidiger, nicht degradiert, sondern befördert, um wichtigere Aufgaben im Team einzunehmen. Und das meine ich jetzt auch nicht ironisch. Also ich meine das jetzt wirklich.
Nein, nein. Wir haben das ja schon mal diskutiert.
Ich meine das jetzt wirklich in einer positiven Art und Weise, in so einer Situation. Och, ich würde ihn einfach mal hinten spielen lassen, weil gute deutsche Verteidiger findest selten. Deswegen sind in den letzten Jahren auch einige der guten deutschen Stürmer zu Verteidigern mehr oder weniger umgeschult worden. Und
Und weil du gerade Junge sagst, das ist die nächste Frage, die ich mir nämlich da auch stelle. Also man mag mir ja widersprechen, aber für mich gefühlt machen so der eine oder andere Elis, Tiffels und noch so zwei, drei machen einen im Moment etwas überspielten, fahrigen, wirren Eindruck auf mich während so einem Spiel und machen ungewohnt viele Stockfehler, Aufbaufehler. Und frage ich mich auch, warum gibt man denen dann nicht mal eine Pause in so einem Spiel und lässt mal wieder so einen Greening oder so spielen? Man hat ja die Jungen hinten dran stehen. Und wir haben ja jetzt oft genug schon gesagt, du siehst ja auch, du kannst sie jederzeit bringen, die haben das System verinnerlicht, die wissen, was sie zu tun haben. Ey, dann lass das doch spielen.
Ja, aber können wir jetzt zu dem Punkt kommen, der eigentlich am ärgerlichsten war gestern?
Du meinst,
ich möchte mit einem Lob einsteigen. Man hat's geschafft. Durch Aktionen und damit eine Konkurrenzveranstaltung, die auch in der Nähe war, zu kapern und dort Leute danach zahlreich zu bewegen, in die Eishalle zu kommen. Und dann schafft man es. Und wenn es sich jetzt despektierlich anhört, dann mag es vielleicht auch so sein. Aber gegen Schwenningen kriegst du da knapp 5000 Leute in diese Halle rein. So, und dann muss ich jetzt schon sagen, da haben einige Leute eine richtig gute Arbeit gemacht, so viele Leute gegen Schwenningen an einem Sonntagnachmittag, an dem irgendein fucking Schweinsblasen Gedreherei-Event ist, an dem die S-Bahn-Stammstrecke gesperrt ist, wo du ein mega Wetter, also Ausflugswetter hast, kriegst du fast 5000 Leute in diese Halle rein. Also,
und dann spießt sie wieder raus.
Und dann macht der andere Teil dieser Firma. Und da muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, eigentlich sind ja Kollegen. Ja, also ihr arbeitet ja da zusammen in dem gleichen Laden. Off-Ice und im Office. On-Ice und im Office. Ja, und wenn sich die einen reinhängen, dann haben die anderen gefälligst da auch mal mitzumachen. Und dann verstehe ich zwar, also ich habe persönlich sehr viel Verständnis, wenn man viele Spieltage hat und wenn man irgendwo sagt, hey, jetzt geht's nicht mehr und wir sind durch und vielleicht brauchen wir Urlaub und es ist jetzt alles ein bisschen zu viel. Aber jetzt mal für alle anderen, wenn ein wichtiger Kunde dasteht, ein wichtiger Auftrag ansteht und man eh schon ein bisschen am Knabbern ist, dass es der Firma gut geht in den nächsten paar Jahren, dann haben gefälligst da auch alle mitzumachen. Und das ist jetzt, das ist jetzt so eine direkte Kritik, die ich gerne Richtung Team loswerden möchte. Bei allem Verständnis, dass es wirklich schwer ist und dass das Ding ist. Aber dann lasse ich es halt im nächsten Spiel und in dem Spiel. Und da kann mir jetzt erzählen, wer will, wer möchte, wer keine Ahnung was. Jeder, der dieses Spiel angeschaut hat, hat gesehen, dass nicht alle Spieler und ein sehr großer Teil der Spieler nicht an seine 100% rangekommen ist und auch nicht den Eindruck gemacht hat, als würden sie es gerne wollen an diesem Tag.
Ja, und vor allem, wenn ich dann schon an einem Punkt bin, wo ich sage, okay, ich kann nimmer, weil viele Spiele und viel Druck, und dann muss ich es halt simpel halten und nicht immer diese verdammten, ich kann sie nicht mehr sehen, diese verdammten Querpässe, diese völlig unnötigen, die das Spiel unnötig kompliziert machen. Da stehen sie zu dritt, laufen sie auf einem Verteidiger zu und spielen lieber noch den 17. blinden Rückhand-Querpass, bevor man einfach dann in so einem Spiel hat, mal Simple Hockey spielt und die Schüsse nimmt und Kraft spart.
Und die paar hundert Leute, die man zusätzlich in die Halle lockt, begeistert durch ein einfaches Spiel.
Da waren so viele Familien, die, glaube ich, das erste Mal da waren. Da waren rote und blaue Trikots, wo ich mir wünschen würde, dass die sich beides, am besten die Trikots nie wieder bei uns anziehen, sondern sich ordentliche Eishockey-Sachen kaufen. Das Wiesentrikot war übrigens in Sale, war Merch of the Day, hat sich wohl nicht so gut verkauft, wie man wollte, aber das nur so nebenbei. Aber das hätten die sich ja danach, nach dem Spiel da für günstig Geld schießen können und da weiter zum Eishockey gehen. Und dann sehen die das.
Und ich habe mir vorhin Sorgen gemacht, dass wir im Vorgespräch irgendwas vorweggenommen hätten, was hier nicht mehr reinkommt.
Das ist halt so eine Sache, weil es mich halt richtig aufregt. Weil es halt einfach, es ist ja ein Thema, das irgendwo überall an jedem Standort fast angekommen ist. Also ich meine, es sind ja auch deine Zahlen, Flo, die du eigentlich so jetzt für München so ein bisschen mit rausgesucht hast, die sind ja gleich genommen worden und verglichen worden und hochgebauscht worden. Und mit jedem, mit dem er sich unterhalten hat, also ja, wir müssen schauen und wir wissen, es sind weniger Leute und wir müssen mehr Leute reinkriegen. Und jeder macht sich irgendwo einen Kopf drüber, welche Sonderaktionen man fahren kann, wie man seinen Freundeskreis dafür begeistert, noch irgendwo mit in die Halle zu nehmen zum 12. Spiel in einer Woche. Und kaum hast du mal so eine Aktion, die irgendwo funktioniert. Und das ist jetzt nicht nur ein Vorwurf an das jetzige Team, sondern das haben wir alle paar Jahre, diese fucking Situation, dass du genau zu diesen Spielen, wo du es wirklich versuchen könntest, mal neues Publikum zu gewinnen, dir die Mannschaft dann Strich durch die Rechnung macht. Und das war schon in der Oberliga so, und das war schon in der, also vielleicht möchte mir das mal jemand erklären. Also ist da der Druck zu groß, oder ich weiß es nicht. Doch, die Mentalitätsfrage, wollen wir sie aufmachen.
Sollen wir einen Psychologen einladen? Kennt jemand einen? Ich weiß es nicht.
Nein, das hat mich halt wirklich, wirklich, wirklich geärgert.
Das wäre eine Win-Win-Situation. Wir könnten das auf den Sport beziehen, so von wegen ist der Druck zu hoch. Und euch könnte vielleicht geholfen werden für Entspannungsübungen. Ich weiß es nicht.
Du, entspannt bin ich ansonsten komplett, wenn ich einfach mal so mir denn die ganze Saison bisher anschaue. Ach, Alter. Es war auch jetzt bei dem Spiel wieder so, da hat auch nicht der Gegner entschieden, ob wir das Spiel gewinnen oder verlieren, sondern wir. Da war eigentlich noch überhaupt kein Spiel dabei, wo es anders gelaufen wäre, bis auf dieses eine Drittel gegen Mannheim. Ansonsten entscheidet der ERC Red Bull München, wie die Spiele ausgehen. Von daher, der Kader ist super. Wenn man jetzt da noch einen vernünftigen Verteidiger hinten dazu bringt und Niederberger hoffentlich nichts allzu Schlimmes hat, ich glaube weiter, wir werden da richtig viel Spaß noch haben, diese Saison.
Das glaube ich tatsächlich auch. Mittlerweile hat der ERC Red Bull München 14 Spiele gespielt, das heißt ein Viertel der Hauptrunde ist bereits gelaufen. Und wir wissen, ab spätestens Weihnachten geht's erstmal so richtig los. Wir können konstatieren, Montagabend, das ist 21.38 Uhr an einem spielfreien Montag. Das ist komisch,
dass das hier nicht... Wir spielen morgen schon wieder.
Ja, übrigens ein Spitzenspiel. München gastiert beim Spitzenreiter Bremerhaven. Chapeau übrigens an Bremerhaven. Also ernsthaft, also das ist schon stark. Es ist nur so, Sebi, da muss ich jetzt auf dich zurückgreifen, weil du hast uns im Vorgespräch, hast uns ja etwas geschickt. Es ist schon interessant, der EHC Red Bull München mit 30 Punkten aus 14 Spielen auf Platz 2. Und der Sebi hat sich tatsächlich die Mühe gemacht und hat das mal verglichen. Wie viel ist das denn wert?
Also eigentlich ist es gar kein so guter Saisonstart. Gut, 1920 war für mich immer noch einfach die herausragende Saison überhaupt. Also da sind wir von so einem kleinen Virus meines Erachtens deutlich um eine souveräne Meisterschaft gebracht worden. Das, was 1920 in München und in der DEL für München übers Eis geflitzt ist, das war ganz großer Zirk. Also das war wirklich die ganz große Show.
Bleib kurz zur Einordnung, Sebi, du hast den Saisonstart des EHC Red Bull München verglichen.
Achso, ja genau. Also ich hab mir jetzt einfach mal angeschaut, wo steht denn der EHC nach 14 Spieltagen und habe mir jetzt mal ein bisschen, also ich bin hier beim Leaf-Fan auf die Seite gegangen, der hat ja auch noch ein bisschen die alten Tabellen da, an denen man schön eingrenzen kann, und die Zeiten 15, 16, also ich habe mir dann nur die meisten Jahre davor angeschaut, die habe ich mir dann tatsächlich aus der Kicker-Datenbank rausziehen müssen, weil das Fußballblatt hat bessere Statistiken als alle anderen Seiten. Aber wie gesagt, 15, 16 sind wir mit 23 Punkten gestartet und waren nach Spieltag 14 Fünfter. Dreimal waren wir...
Bitte? Da sind wir Meister geworden am Ende der Saison.
Ja, aber da hätte ich nach 14 Spieltagen auch nicht drauf gewettet.
Ja, aber nur wegen der frühzeitigen Abgesänge, die man ja jetzt nach jeder Niederlage teilweise schon lesen kann.
Ja, richtig. Auf der anderen Seite, wie gesagt, 16, 17 waren wir nach 14 Spieltagen tabellarisch besser, haben aber weniger Punkte gemacht. 19, 20, 39 Punkte, 50 Tore, so viele wie jetzt auch übrigens, aber nur 26 Gegentore, das war halt einfach, ich fühle mich da wirklich um die Playoffs betrogen. Ich meine, das war...
Scheiß Pandemie.
Das war, eigentlich war das die perfekte Saison, die war, also das ist traumhaft. Ich schwärme immer noch von der Saison 19, 20, also klar, wärst du da auch Meister, ich schwärme immer noch von dieser Saison und ich bin mir ziemlich sicher, und da rede ich auch nicht, wir hätten Meister werden können, sondern wir wären es geworden, weil da war eigentlich niemand irgendwo in der Nähe, aber gut. Nostalgie. So, dann kamen jetzt die zwei schlechten Jahre mit sechster Platz, dritter Platz nach 14 Spielen. Und eigentlich ist es so eine Standardsaison, würde ich jetzt mal sagen. Also nicht schlecht, nicht gut. Aber wenn ich mir die Ergebnisse und wie die Spiele so zustande gekommen sind, wenn ich mir die anderen DEL-Spiele anschaue, die ich bis jetzt gesehen habe, und wer mich kennt, weiß, ich schaue viele Spiele, die irgendwo rum sind, und ich habe mir auch ziemlich viele CHL-Spiele angeschaut, und das, was wir Münchner erlebt haben in der Vorrunde, nicht in der Vorrunde, in der Vorbereitung gegen Mountfield, das, was wir gegen Tampere gesehen haben, da konnten wir letztes Jahr schon besser mithalten, und ich glaube, dass es dieses Jahr einfach gegen die Qualität der Liga an sich spricht, wenn man sich die Spiele anschaut, wenn man sich die Ergebnisse so anschaut, und Klar, Bremerhaven zieht durch, die machen ihr Ding, die holen ihre Punkte, das ist gut, aber eigentlich gefühlt performt bis auf Bremerhaven und Frankfurt keiner über dem, was man eigentlich vor der Saison erwartet hätte.
Ja, eher drunter.
Also eigentlich Berlin, so vom Gefühl her sind inklusive wir alle drunter. Außer Bremerhaven und Frankfurt, die man noch nicht so gut einordnen konnte. Und wenn ich mir das Tabellenende anschaue, was da rumkreucht und fleucht. Also es war, ja, Trümmertruppe darf ich ja nicht sagen, weiß ich, dann gibt's Ärger aus Iserlohn, aber es ist, die scheinen sich gefangen zu haben, aber auch Bietigheim hat ein paar Spiele zwischendurch, in denen sie gepunktet haben, aber das ist halt alles nicht das Eishockey, das man jetzt so aus den letzten 10 Jahren DEL gewohnt ist.
Also wenn ich dir da mal beiseite springen darf, ich habe auch den Fehler gemacht und habe mir ein bisschen intensiver Eishockey vom Tabellenende angeguckt. Boah. Also das, was da in der Hölle des Südens veranstaltet wird, boah. Ich glaube, dass die, wenn sie so weitermachen, die sagen sie ja immer, sie waren aber lauter als die anderen und sie waren mehr als die anderen und sie gibt es auch viel länger als die anderen. Ich glaube, das können sie ja nächstes Jahr den Leuten in Kaufbeuren und Landshut erzählen. Und,
Ich bin ja übrigens belächelt worden, das 4:3 gegen Berlin. Wenn Berlin die Playoffs verpasst, spielt Berlin dieses Jahr nicht mehr in München. Also in dieser Saison.
Ja, das kann passieren. Ja, vielen Dank an den Spieltagsplaner für solche Geschichten. Wir haben noch nicht mal November, wir haben schon zweimal zu Hause Vizemeister gegen Meister gesehen. Die weiteste Auswärtsfahrt nach Bremerhaven, was jetzt auch Spitzenspiel der DEL ist, machen wir jetzt auch innerhalb kürzester Zeit und auch zweimal unter der Woche. Ach ja, was soll ich sagen?
Wollen wir mit was Schönem beenden, diesen Stammtisch mit der Folge, mit der Nummer 112?
Ja, das wäre zauberhaft.
Ich sag zwei Worte und ich weiß, danach grinst ihr.
Okay.
Rollbraten, Semmel und Bierautomat.
Ah, ja, Mann. Bierautomat. Also ihr habt ja alle mitbekommen, der Bierautomat ist kaputt.
Er ist weg.
Weg. Also die Verkleidung gibt es noch, aber der ist tot. Und der Verein sucht seit dem Berlin-Heimspiel, sucht er einen Nachfolger, also einen Automatenanbieter, den er dann in den Garten stellen kann. Und der erste Bewerber stand jetzt zumindest Mittwoch und jetzt hier auch gestern vor der Halle. Und ich hatte das Vergnügen, also jeder kann da hingehen in den Testen, danach einen QR-Code scannen und dem Verein seine Meinung schicken, wie er das Bier aus dem Automaten fand. Und es ist egal, was draufsteht, außen auf der Hülle ist es immer Hackerbier, damit es auch gerecht ist. Ja, großes Kompliment an den Bierautomaten gestern. Kühl, super gefüllt, frisch, sprudelig, Zapfen geht super schnell. Mega. Noch besser als der Automat, den wir zuerst drin hatten.
Nein.
Doch.
Oh.
Ja. Und der füllt den Becher nicht von oben mit so einem Stift, sondern von unten mit so einem Magnetverschluss quasi.
Stark.
Ja, sieht cool aus. Und wie gesagt, das Wichtigste, schmeckt auch gut.
Geht das dann umgekehrt zu den Pucks? Wenn der aufs Eis fliegt, dann kriege ich ihn unterschrieben zurück? Oder ist da, also, weil so teuer mit Chip innen drin und...
Ja, ich weiß nicht, also diese Becher haben tatsächlich ja dann auch alle einen Magneten. Ich habe mich auch aufstellen lassen, dass man die Werbe branden kann. Also auf den Magneten können dann die Werbepartner auch ein Logo draufdrucken lassen.
Ich hätte gerne Packmas-Logos drauf.
Ja, das habe ich gestern auch schon angeregt, sogar ganz hochoffiziell. ja, ist sicher auch teurer in der Produktion, keine Ahnung. Aber das ist nicht unser Problem als Konsument, Sibi. Frisches, gutes, schnelles, gezapftes Bier ohne lange Wartezeit.
Ja, nee, es war nur, ich will nur zurückkommen. Ich habe ja mit dem Helmut gestern Radio gemacht, hier nochmal Querwerbung hier Richtung Bulli-Podcast. Und wir haben während des Spiels Zeit gefunden, kurz über Sammlerstücke zu diskutieren und ob es jetzt vielleicht für den Sammler nicht doch eigentlich interessanter ist, so einen Puck mit Chip aus dem Spiel irgendwo mitzunehmen und zu Hause zu haben für gewisses Geld als so einen komischen unterschriebenen. Aber gut.
Wollen wir uns mal nicht beschweren.
Rollbratensemmel.
Im Straubing gibst du nämlich den Puck beim Ordner ab und kriegst dafür gar nichts. Und feuchten Händedruck. Die haben nämlich noch keinen Werbepartner gefunden, der ihnen das präsentieren kann, dass es unterschriebene Pins, Pucks gibt oder so. Und deswegen
echt? Halt nichts. Nein, da die haben nicht. Doch schon die Trikotfarbe dem Sponsor angepasst.
Alter, ja. Ganz ehrlich, ich habe die jetzt live gesehen.
Ohne
Rollbratensemmel.
Nee, ich würd's gern immer wieder, weil also wenn schon so weit ist, dass du deine Identität dem Sponsor verkaufst und deine Trikotfarben anpasst.
Wir würden sowas ja nie machen.
Nein.
Also das würde mir echt zu weit gehen.
Ja, nee, das geht gar nicht.
Also, nee. Rollbratensemmel.
Schönes Grün. Ja, also was mich an der Stelle, ich weiß, wir sind fast über der Zeit, aber jetzt wo ich schon wieder bei diesen grünen Sennebogen-Trikots bin in bei den Sennebogen-Tigers, dann muss ich sagen, es geht mir echt schon langsam auch wirklich auf den Sack, wie sich dieser Verein aus Niederbayern anbiedert, hier der super Derby-Gegner gegen München zu sein. Ihr werdet es nie sein. Es ist Augsburg, vergesst es, und da hilft es auch nichts, wenn ihr euch mit grünen Trikots tarnt. Es ist.
Ja, aber wenn die depperten Augsburger, Entschuldigung, die müssen halt jetzt mal wieder gescheit Eishockey spielen, damit das auch wieder einen Spaß macht.
Ja.
Aber die stellen sie ja, oh, wie will nur was. Die fix. Strengt es mal ein bisschen an. Können die Hensens da nichts machen?
Ja.
Mensch. Ja, Rollbratensemmel, lieber Sivi. Block N. Der Flo hat die jetzt aber auch schon probieren dürfen.
Ja.
Ja. Und? Fazit?
Extrem schmackhaft. Ja. Tatsächlich bin ich Fan mittlerweile von. Ich finde es auch cool, weil das hat auch, ich weiß nicht, Rollbraten ist für mich auch immer noch, vielleicht ist es nicht bayerisch, aber es hat für mich so einen bayerischen Hauch, das passt
ja, irgendwie. Ja, für mich ist es auch bayerisch.
Also. Und ich hätte gerne das nächste Mal noch eine Scheibe mehr rein.
ja, es gibt da wohl so Specials, habe ich auch gehört. Aber am Anfang hatten sie, das ist so, hatten sie nur zwei reiner Rollbraten da und jetzt sind es vier und die gehen aber auch schon immer aus. Also der kann was.
Also wir scheinen da endlich was gefunden zu haben, weil eigentlich war es immer so, egal wo du hinfährst, außer nach Düsseldorf, hattest du immer irgendwas Kulinarisches, auf das du dich hingefreut, also auf das man sich, also selbst eine Weinschorle in Mannheim.
Super lecker Popcorn hinterm Gästeblock, ja. Sonst nichts, aber es gibt Popcorn in Düsseldorf.
Okay, also haben wir auch für Düsseldorf was gefunden und wir haben immer überlegt, was könnte es in München sein und diese Rollbratensemmel.
Ja, mir wäre es aber recht, wenn die Hörer erst so nach Beginn des Spiels an den Stand gehen.
Ja.
Ja.
Oder uns vorlassen, wenn es soweit ist.
Ja, ja, eben. Wir haben es meistens ja sehr eilig.
Gut. Haben wir noch was für diesen Notruf-Podcast 112?
Na, ich glaube, also man kann an Abend nicht besser abschließen als mit Bier und Rollbratensemmel.
Das habe ich nur für euch getan.
Ja, ich weiß. Ich weiß. Oder hast du noch irgendwas, Sevi?
Ich lese gerade durch, was ich heute so alles aufgeschrieben. Nee, es ist sogar mehr, als ich dachte. Also,
ja. Triggern kann ich in Sevi noch 100 Mal heute Abend, Flo, kein Problem.
Nee, du passt. Wir sind quasi in unserer Overtime. Und ich muss ja auch noch schneiden.
Ja, okay. Dann moderier mal ab. Ich habe halt Hunger jetzt.
Wo das woher kommt.
Ja. Um 21.52 Uhr. Ja. Wo kriegst du jetzt einen Rollbraten her?
Ja, blöd.
Ja, Arena One, kümmert euch drum.
Nein, das soll es gewesen sein mit Packmas Podcast Stammtisch Episode Nummer 112. Doch weniger Notruf als gedacht und stattdessen mit einer ordentlichen Portion Hunger im Abgang. Wir verweisen weiter in Facebook, Twitter, Instagram. Lasst gerne ein Like da, da verpasst ihr nichts, was sich bei uns am Eishockey-Stammtisch tut. In diesem Sinne bleibt uns eigentlich nur eins zu sagen, oder eigentlich sind es drei Sachen. Bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv, und für München gilt vor allem eins: immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus.
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 Wunderbar. Gut. Dann machen wir einen Deckel drauf. Ich gehe noch zum Cutten. Also nicht zum Kacken, sondern zum Cutten.
Ich habe es abgesagt. Das habe ich jetzt aber abgesagt.
Viel Erfolg.